Ja, also ihr habt einen Laie wieder vor euch. Ich bin kein Pastor und ich denke, wenn ich ein bisschen durcheinander komme mit meinen Aufschrieben, ich denke, wichtig ist, ich werde euch das sagen, was ich auf meinem Herzen habe und lasse einfach das raussprudeln, weil das, ich denke, das ist wichtig. Die Uschi und der Daniel, die haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet für mich. Der Uwe, auch ein bisschen. Uwe hat vor kurzem so ein bisschen geschwärmt, wie schön es doch wäre, wenn der Adam nicht versagt hätte. Wir hätten so viele Probleme nicht, aber mein Gedanke war dann, ja, wenn ich der erste Mensch gewesen wäre, dann wird halt mein Name da stehen. Weil wir haben auch im Neuen Testament einen Baum, von dem wir nichts essen sollen oder mit dem wir keine Gemeinschaft haben sollen. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Die Uschi hat schon einen guten Satz geprägt, du hast über einen verlorenen Sohn gesprochen und da hat sie gesagt, er hat das Erbe verspielt. Und wenn man das Erbe verspielt hat und will es wieder zurück, muss man Buße tun. Und das ist mein Thema, Buße. Und Daniel hat auch in die Richtung gepredigt. Ich glaube, ich muss die Brille aufsetzen. Du hast über eine Lücke gesprochen im Leben, dass eine offene Tür ist. Und wenn man sich zu Gott stellt, dann stellt er sich zu uns. Also das ist auch Buße tun. Wir kehren praktisch um. Und keine öffentliche Siege, hast du gesagt, ohne, wenn du nicht im Privaten Siege hast. Oder noch ein wichtiger Satz, den ich aufgeschrieben habe. Wo wirst du gelebt und wo lebst du? Ja, das sind mal so. Und dann geht es einfach um die Buße. Wo habe ich Buße getan oder was habe ich gelernt? Und die Grundlage für eine richtige Buße ist immer, dass man erkennt, wo man einen Fehler gemacht hat. Man kann nicht Buße tun für irgendetwas, nur weil irgendjemand was sagt, sondern es muss einem bewusst sein, was ist falsch, was läuft falsch. Und für mich waren drei Männer mal wichtig, die über Buße gelehrt haben. Der erste war der Johannes, der Täufer. Der hat gesagt, tut Buße. Das Himmelreich ist nahe. Und hat eine glanzklare Antwort gehabt an die Pharisäer damals. Er hat gesagt, glaubt nicht, dass ihr dem Zorn Gottes entrinnen werdet. Und dann heißt es, dass die Huren und die Zöllner, die haben dem Johannes geglaubt. Die anderen haben ihm nicht geglaubt. Und da stellt sich doch einfach die Frage, warum haben die ihm geglaubt, die anderen nicht? Und dann füllt man einfach der Gedanke halt ein, die Zöllner, die waren überall bekannt als Halsabschneider. Und die Huren waren genauso bekannt, die wussten von ihren Fehlern, aber die anderen wussten sie nicht. Oder sie haben sie nicht erkannt. Und ich habe in meinem Leben einfach, habe ich gelernt, einfach ein bisschen auf die Unterschiede zu achten. Das heißt ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und es gibt auch einen, Gott macht zwar keine Unterschiede, aber er deckt die Unterschiede auf. Und unterscheiden und Unterschiede machen sind zwei Paar Stiefel. Wenn man Unterschiede macht, denkt man daran oder heißt es, man sieht die Person an. Und das macht Gott nicht. Aber er deckt die Unterschiede auf. Und, ja, fangen wir jetzt an. Mal ganz gravierende Menschenunterschiede waren zum Beispiel der Esau. Heißt Esau, Jakob wurde geliebt. Und der Esau habe ich gehasst. Und im Hebräer können wir nachlesen, warum, dass der Esau gehasst wurde. Weil er bereit war, sein Erbe, sein Erstgeburtsrecht für eine Mahlzeit zu verschleudern. Und das Gegenteil habe ich dann gelesen, ihr kennt alle den Naboth und seinen Weinberg. Und der Naboth, der König, der Ahab ging zu ihm, hat ihm einen anderen Weinberg angeboten, sogar noch einen besseren, wenn er will, oder Silber. Und der Naboth hätte ein Geschäft machen können mit dem König, weil er wollte was von ihm. Und der Naboth hat gesagt, das lasse Jahwe ferne von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter dir gebe. Und er hat am Erbe festgehalten. Und dann kennt er die Geschichte, wie sie geht, die Isebel. Als Ahab traurig war, da ging sie hin, ja was, du bist doch König, das kriege ich mir schon hin. Und hat seinen Dienstsiegel genommen und hat ein Schreiben rausgegeben. Und dann haben sie ein Fasten ausgerufen, auch ein Fasten, und haben den Naboth oben hingesetzt und die hat gesagt, die sollen eben ihn darauf hinweisen, dass er den König und Gott gelästert hat und dann soll er gesteinigt werden. Und dann ist mir aufgefallen, die Gruppe, die das getan hat, waren die Ältesten und die Edlen aus dem Land. Und dann denke ich mir halt auch, wie ist das möglich, dass die Ältesten, praktisch die, wo eigentlich das wissen müssen, solche Dinge tun. Eines ist mir dann aufgefallen, es passiert, wenn die Prioritäten nicht richtig sitzen. Dann ist der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit größer, dann ist man zu allem fähig. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Ja, da haben wir aufgeschrieben. Wenn wir nicht gelernt haben, die Prioritäten zu setzen, sind wir zu allem fähig. Es geht um Fleisch oder Geist. Und es geht darum, dass nicht unser Wille, sondern sein Wille geschieht. Eine ganz wichtige Persönlichkeit, wo wir lernen, Buße zu tun, das ist für mich der Hiob. Der Hiob heißt, es war, ich schlage es gerade mal auf, der tadelloseste Mensch, den es gab damals. Ich denke ganz vielleicht auswendig. Ich bin in der Übersetzung der Bibel heute. Also im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war aufrichtig und anständig. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Dann gehen wir kurz weiter. Da sagte, ja, Gott fragt den Teufel, wo kommst du her? Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte Satan, und bin hin und her gezogen. Da sagte Jahwe zu Satan, hast du auf meine Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist aufrichtig, anständig, er fürchtet Gott und meidet das Böse. Und der Satan erwiderte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch von allen Seiten. Sein Haus und alles, was er hat, du lässt dir all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Dann ist mir ein Vers aufgefallen. Hier hat der Satan auch ein Stückchen Recht. Ihr kennt sicher auch das Wort, was heißt, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Und das ist mir aufgefallen, dass es praktisch die, die Gott fürchten, die haben einen besonderen Schutz. Und nicht jeder Fehler wird der gleich zu Falle. Und Gott hat einen Schutz darum gemacht. Das sind auch die Bündnisse, sei es in der Ehe, in der Gemeinde oder irgendwo, dass nicht immer gleich jeder Fehler dir zum Verhängnis wird. Es ist zum Beispiel genauso, wie wenn du mit deinem Ehepartner unterwegs bist und er fährt bei Gelb-Rot noch über die Ampel. Wenn er nicht geblitzt wird und niemand anzeigt, passiert ihm nichts, du wirst ihn nicht anzeigen. So ist es auch hier. Aber dann versuch es doch einmal und lass ihn alles verlieren, was er hat, ob er dann nicht ins Gesicht hineinflucht. Da sagte Jahwe zu Satan: Pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur ihn selbst taste nicht an. Da entfernte sich der Satan. Interessant ist auch, Satan sagt, nimm ihm alles weg. Gott nimmt aber nicht alles weg. Er sagt, er ist in deiner Hand. Ja, das ist jetzt manchmal auch der Grund, weil manche da alles sagen, was von Gott kommt. Es kommt nicht von Gott. Alles Gute kommt von Gott, aber nicht das Böse. Und dann ist mir aufgefallen, dann gab es 4 Personen, die hatten alle denselben Spruch und denselben Wortlaut drauf. Und da kam der erste Hiobsbote. Und er sagt, alle Knechte haben sie erschlagen, nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam der nächste, ich lese jetzt nur den Rest als raus, nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, ist der nächste gekommen, alle Knechte haben sie erschlagen, nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Und dann kommt der letzte noch. Da heißt, da kam ein Sturm von jenseits der Wüste her und packte das Haus an allen 4 Enden. Es stürzte über den jungen Leuten zusammen und hat sie alle erschlagen. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Da ist mir aufgefallen, es gibt als Menschen, die sind nichts Besonderes, aber sie haben eine besondere Aufgabe. Sie wurden nur verschont, um die Nachricht weiterzubringen. Und das ist auch ein Punkt, wo sehr wichtig ist in unserem Leben, dass wir auf die Dinge achten. Und dann gehen wir zum Schluss am Hiob. Das ist Hiob. Er kennt so die, ich will jetzt auf die Freunde vom Hiob gar nicht eingehen, was sie alles gesagt haben. Der Hiob heißt, er hat sich nicht versündigt, er hat auch alles Mögliche geredet, aber am Schluss hat Gott zu ihm gesagt, jetzt zieh schon mal den Gürtel an, jetzt stelle ich dir die Fragen und du antwortest mir. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Und dann hat er gesagt, ich lege die Hand auf meinen Mund. Ich will dich nicht mehr fragen. Oder ich will dich nicht mehr sagen. Du, ich frage und du sagst mir die Antwort. Und das ist eben, Buße tun ist, dass wir verstehen, dass Gott der Schöpfer und der Herr ist und nicht wir. Und ihr kennt alle das Gebet, Vater unser, dein Wille geschehe und dein Reich soll kommen und nicht unser Wille. Und bei uns ist es oft so, wir drehen unser eigenes Ding und meinen noch, wir sind im Willen Gottes. Und davon kann ich euch auch einiges erzählen. Da habe ich was durchgemacht. Und jetzt gehen wir gerade mal in ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Darüber habe ich eigentlich noch keine Predigt gehört. Das ist in Matthäus 21, steht das. Und das Gleichnis, das kommt 3-mal. Es kommt im Matthäus, im Markus und im Lukas, also ist es wichtig. Und da geht es um den Weinberg. Überschrift heißt der Eckstein. Hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutsherr legte einen Weinberg an, zog eine Mauer darum, baute eine Kellergrube und errichtete einen Wachturm. Und dann verpachtete er ihn an Winzer und reiste ins Ausland. Als die Zeit der Weinlese gekommen war, schickte er seine Diener zu den Winzern, um seinen Anteil an der Ernte abzuholen. Doch die Winzer fielen über seine Diener her, den einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr noch einmal einen Diener mehr als beim ersten Mal. Aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sich sicher nicht antasten. Doch als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, los, bringen wir ihn um und behalten das Land für uns. So fielen sie über ihn her, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs mit diesen Winzern machen, wenn er kommt, fragte Jesus. Er wird diesen bösen Leuten ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere verpachten, die ihm den Ertrag pünktlich abliefern, antworten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr denn noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan, es ist ein Wunder für uns. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Und jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und jeder, auf den er fällt, wird zermalmt. Als die Hohenpriester und die Pharisäer das hörten, war ihnen klar, dass er sie mit diesen Gleichnissen gemeint hatte. Also das ist eine harte Rede. Wir sagen, da kommen die Arbeiter im Weinberg ganz schlecht weg. Und es gibt hier zwei Gruppen. Die einen, die Arbeiter im Weinberg, und die anderen sind die Knechte, die in den Weinberg geschickt werden. Und das Schöne ist, ich habe beide kennengelernt. Ich war zuerst einer, der im Weinberg gearbeitet hat, und ich bin fast daran kaputt gegangen. Und am Ende habe ich das getan, wie ich rausgekommen bin. Ich habe Buße getan. Ich möchte vielleicht jetzt gerade so ein bisschen ein paar Sätze sagen, worum das es geht. Wir hatten früher eine Gemeinde gegründet, beziehungsweise ich war damals in Stuttgart mit meiner damaligen Frau und sie hat ein Wort, sie hat gesagt, der Herr lässt uns eine neue Pflanzung aufgehen zu seiner Ehre und zu seinem Ruhm. Und ich habe meinen Glauben eingesetzt. Über ein paar Jahre, wir sind, ich glaube, 6 Jahre, jeden Sonntag war ich in Stuttgart, zuerst morgens im Stall, habe Kühe gemolken, war immer pünktlich dort, sogar pünktlicher noch wie hier. Ja, und das ging so lange und ich habe praktisch alles erreicht, so was mein Glauben eingesetzt, und dann ist etwas passiert. Es ist etwas in unserer Ehe passiert, beziehungsweise meine Frau hatte plötzlich nachts ein Erlebnis und sie hat geschrien, sie hat Gott nicht mehr. Und der Daniel hat vor kurzem mal gesagt, wenn nachts jemand anruft. Also meine Frau hat damals nachts um 3 den Peter angerufen. Und hat um Hilfe gebeten. Und hat er abgenommen. Ja, wir hatten damals die private Nummer. Seine Kinder waren erstmal bei mir auf dem Hof in Ferien. Und ich habe da einiges erlebt. Ich bin in eine Situation gekommen, und der Pastor eigentlich auch, die wir nicht kannten. Und ich wusste nicht, was ist jetzt vom Teufel, was ist von Gott. Aber ich habe einfach Geduld geübt. Und mein Pastor hat sich auch der Sache angenommen, hat versucht, ihr zu helfen. Der hat sogar die Frau mal eine Woche bei sich in den Haushalt aufgenommen. Und er hat sich auch um mich gekümmert. Ich kann für diesen Pastor eine ganze Reihe Gutes aufzählen. Und dann kam es so, die Frau hat sich entwickelt, praktisch, sie hat immer mit mir gestritten. Ich durfte nicht mehr sagen, Gott ist gut. Sie hat ihren Taufspruch verbrannt auf der Terrasse. Und sie, wenn ich irgendwas von Gott gesagt habe, hat sie mir ihre Tasse geschmissen. Und Gott hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, ich soll sie ernst nehmen, was sie sagt. Nicht? Wir versuchen dann immer zu sagen, das stimmt nicht, was du sagst. Und so ist es dann gegangen, bis in die Richtung, dass ich gemerkt habe, ich soll mich trennen von der Frau. Und Peter ist hinter mir gestanden. Und dann habe ich die Scheidung, bin zum Anwalt, habe sie in die Wege geleitet. Peter sagte noch zu mir, wollte mich ermutigen, in Mose steht ja auch, wenn dir das Liebste in deinem Arm dich verführen will, anderen Göttern zu dienen, dann sollst du der Erste sein, der sie hinausführt. Sagt aber das Alte Testament, denk daran. Und das wusste ich ja natürlich. Wir gehen im Neuen Testament nicht mehr gegen Leute vor, sondern wir distanzieren uns von ihnen, wenn was nicht in Ordnung ist. Also kam aber dann die neue Gemeinde. Und ich wurde dann praktisch, ich war ja der Leiter damals, ich kam in die Tochtergemeinde und da hat meine damalige Frau, die hat sich dann mit diesem neuen Pastor eben zusammengetan und da haben sie angefangen zu arbeiten gegen mich. Und dann war es so, dass mein Pastor, der Peter, damals gesagt hat, ich bin nicht mehr dein Pastor und ich stelle mich jetzt hinter diesen Pastor. Und dieser Pastor hat gesagt, du lässt dich nicht scheiden. Und Peter hat dann sich hinter diesen Pastor gestellt und ich habe dann nachgegeben und habe die Sache wieder zurückgezogen. Und dann bin ich aber in ganz große Schwierigkeiten gekommen. Dann ging es mir wie dem David. Ich habe mein Versagen festgestellt und ich habe ein paar Tage war ich am Boden, habe zu Gott geschrien, habe das Gebet gebetet, wo David gebetet hat und habe gesagt, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und wisst ihr, der David hatte etwas erlebt, was ich auch erlebt habe. Der David hat erlebt, wie es ist beim Saul, wenn ein guter Geist geht und ein böser Geist kommt. Dann Daniel hat gesagt, dann lebst du nicht mehr, sondern dann wirst du gelebt. Und dann tust du das, was dieser Geist tut. Also als ich dann das so gebetet habe, sagt dann Gott plötzlich zu mir, glaubst du, dass dein Fehler meinen Plan aufhalten kann? Und dann war ich happy. Dann habe ich gemerkt, Gott ist größer wie mein Problem. Und Gott hat ja immer noch zwei Trümpfe, nicht? Der eine ist die Barmherzigkeit, die triumphiert über das Gericht. Also er hat immer die Möglichkeit, gnädig zu sein, wenn er es will. Und dann habe ich auch etwas gelernt. Ich habe gefragt, warum ist das passiert? Und so, und da hat mir Gott die Antwort gegeben. Die Frau, dasselbe wie beim Turm von Siloa. Da heißt, sie ist nicht schuldiger wie ihr. Und wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Dann wusste ich eins, die Frau ist nicht schuldiger wie ich, aber ich habe Gnade erfahren. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann habe ich gelernt, als die Medaillen umzudrehen. Dass wenn Gott sagt, wenn ich dir gnädig bin, dann heißt es auch, wenn er dir nicht gnädig ist, kann dir kein Mensch helfen. Und dann lernst du einfach, dem zu vertrauen, der alles in der Hand hat. Wir sollen uns von dem fürchten, der die Macht hat, auch nach dem Töten in die Hölle zu werfen. Heißt, vor dem fürchtet euch. Also, und dann war das ja so, dann habe ich eine Schikane nach der anderen erlebt. Ich bin so weit gegangen, dass ich meinen damals Kassettenrekorder genommen habe, habe eine Aufnahme gemacht, was sie zu Hause sagt über die Gemeinde, über den Pastor, und damit sie den Unterschied sehen. Und dann haben sie das so hingestellt, als wäre das die Frau ist halt nicht ganz frisch. Und das ist dann so lang gegangen. Ich habe dann einfach gelernt, wie beim David. David mit dem Saul. Ich habe gelernt, wie es ist, wenn es dann so weit ist, dass dein Leben in Gefahr ist. Wenn du merkst, dass immer die Spieße fliegen, dann sollst du gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich auch Gott gefragt, ja. Ich habe zum Beispiel die Frage gestellt, wieso, wir haben gebetet um einen David, einen Mann, wieder David nach dem Herzen Gottes und nicht um einen Saul. Und dann hat Gott mir den Ball zurückgespielt. Und dann hat er gesagt, jetzt liest du mal, wieso ist der Saul König geworden. Und dann habe ich etwas kapiert. Dann habe ich kapiert, wir wollten nicht eine Gemeinde um Gottes Willen, sondern um selbst zur Ehre zu kommen. Und das ist falsch. Weil bei Gott zählt nur das, was im Geist, was von ihm ausgeht, was ist ein Rema und nicht ein Logos. Und dann habe ich kapiert, Gott will, dass wir als erstes Reich Gottes bauen. Das ist wichtiger wie Gemeinde. Wenn hier die Gemeinde im Vordergrund steht, vor dem Reich Gottes, dann wird sie uns zur Falle. Und das kommt auch in diesem Gleichnis raus. Du kannst, wenn die Gemeinde einen wichtigeren Platz einnimmt wie das Reich Gottes, dann wird sie zur Falle, dann wird sie sterben. Und wenn du aber dich demütig Buße tust, ich habe dann vieles gelernt in den Zen-Schreiben. Ich habe ja so angefangen, in der letzten Predigt habe ich mal darüber gesprochen. Ich war lau und ich war die erste Liebe verlassen. Und da heißt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wenn du auf das hörst, was der Geist der Gemeinde sagt und das tust, dann dient es dir immer zur Rettung. Weil Buße ist etwas, damit du umkehren kannst und damit du den Sieg davonträgst. In fast allen Zen-Schreiben sind viele gute Dinge aufgezählt und dann heißt es aber ich habe noch das. Und das war dann auch, wie, was ich gelernt habe bei meinem Pastor. Ich habe so viel Gutes erlebt und am Schluss habe ich ein Aber. Und dass er praktisch, er hat ja alles miterlebt und dass er dann die Gemeinde praktisch über das Erlebte hat, gestellt hat, das war dann sein Problem. Aber ich bin nicht da rausgekommen, weil ich gesagt habe, der hat einen Fehler gemacht, sondern weil ich Buße getan habe, weil ich einen Fehler gemacht habe. Es ist immer praktisch der falsche Gehorsam ist immer da, die Tür für den Teufel, für den Feind. Also wenn du praktisch Gott ungehorsam bist, dann ist das schlecht. Und dann musst du das regeln. Ich bin jetzt ganz von meinen Zetteln abgekommen. Also, was ich gelernt habe dadurch ist, Gott hat mich zurückgebracht bis an diesen Punkt, wo der Samuel praktisch abgelehnt wurde. Und ich glaube, dass Gott wieder an diesen Punkt anknüpfen will, dass er das Sagen hat und dass wir uns nicht auf Menschen, auf Könige verlassen, sondern praktisch auf ihn. Und da habe ich den Unterschied gemerkt, wenn du unterwegs bist als ein Diener, wo in diesen Weinberg hineingeht. dann redet Gott so mit dir, wie er mit Samuel geredet hat. Wenn du angegriffen wirst, dann sagt er, sie greifen nicht dich an, sondern sie greifen mich an. Wenn du über einen Mensch was denkst, dann sagt Gott, du siehst aufs Äußere, ich sehe aufs Herz. Und da gibt es dann die Unterschiede, die Gott macht. Oder es sind nicht Unterschiede, aber wo Gott darauf achtet. Er achtet auf das, was in deinem Herzen ist und nicht das, was vor Augen ist. Und wir versuchen es immer praktisch, wir schauen auf das, was wir sehen. Und das müssen wir einfach lernen. Wir müssen einfach lernen. Ja, wie lange habe ich schon? Ja, auf das zu schauen, was Gott sagt. Und wisst ihr, ich bin ein Praktiker und ich habe sehr viel mit Fleisch zu tun. Also da meine ich jetzt die Tiere. Und wenn du so Kälber oder was hast und die drängst sie oder und wenn die nicht jedes ein Loch hat, dann ist das einfach so, wenn die reingehen, dann fressen sie es erst beim Nachbarn, damit ihr es noch da ist. Aber wenn es der andere Nachbar auch so macht, ändert sich ja auch nichts. Ne? Und das ist einfach, ja, wir müssen lernen, was ist Fleisch und was ist Geist. Und Jesus hat ganz klar gesagt, wer auf das Fleisch sät, der erntet Verderben. Und wer auf den Geist sät, der erntet das Leben. Und es geht also darum, nicht was wir jetzt tun, sondern auf was wir sehen. Setzt du dein Vertrauen auf den Geist und du kriegst dann Früchte, richtige Früchte, die vom Geist hervorkommen, oder hast du Früchte vom Fleisch? Und die Früchte vom Fleisch kennt ihr alle, die sind nicht gut. Und ich denke, solange wir leben, sind wir im Fleisch. Und manche denken, also das Fleisch ist dann tot, wenn wir getauft sind, aber das Fleisch lebt weiter, bloß wir entmündigen es. Und wir geben dem Fleisch praktisch nicht mehr den Raum, wir entscheiden uns praktisch für den Geist. Und das ist einfach die wichtige, ja. Und eine wichtige Stelle, die ich auch noch gelernt habe, auch der Paulus redet davon, auch von dem Baum. Und da sagt er, glaubt ja nicht, dass wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er auch euch nicht verschonen. Und da redet er von der Güte und von dem Ernst. Die Güte Gottes dir gegenüber, wenn du an der Güte bleibst, und der Ernst denen gegenüber, die gefallen sind. Und das an der Güte bleiben heißt, du sollst immer Gutes tun, du sollst das Gute erwarten, auch für den anderen. Wisst ihr, wir sind sehr schnell, das Gericht zu fordern für andere, obwohl doch Gott auch für die Barmherzigkeit bereithält. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Heißt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und nicht mir soll Rachegedanken haben, sondern für uns ist die Liebe der Maßstab. Das sind die Früchte des Geistes, wo da kommen. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern und erkennt all die Dinge. Und nach diesen Dingen sollen wir Ausschau halten, nach diesen Dingen sollen wir leben. Und wenn wir praktisch bei ihm bleiben, in der Liebe bleiben, dann haben wir kein Problem, dann brauchen wir keine Angst haben. Aber es heißt, der Weg ist schmal. Und da gibt es auch noch mal so eine Stelle, wo manche, wo ich gemerkt habe, dass das nicht ganz okay ist, erkennen die auch, da gibt es über die Gewalttäten, die reißen das Himmelreich an sich. Und das habe ich schon oft gehört, das wird so ausgelegt, dass wir mit aller Gewalt hinein sollen. Und dann habe ich einfach so einen Gedanken bekommen, aber die erwartet noch eine Frage, wo Jesus sagt, wie bist du hereingekommen? Weil normal sollen wir an die Tür, der Türhüter tut auf, und wenn noch was nicht stimmt an deiner Kleidung, dann sagt er, du, dein Schlips ist nicht richtig oder bist noch nicht gut gewaschen. Und wenn du aber anders eindringst, dann bekommst du diese Korrektur nicht. Und das ist mir auch aufgefallen. Ja, ich denke, ich habe euch nicht zu arg geschockt. Ich habe mich, wenn ich etwas entdeckt habe bei mir, was nicht richtig war, habe ich mich darüber gefreut. Weil es ist die Grundlage, dass es verändert wird. Ja, weil es im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt. Mehr wie über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Es ist eigentlich wichtig, dass wir lernen, dass wir abhängig sind von Gott, nicht er von uns. Und dass wir ihn fragen und dass er uns die Antworten gibt, weil er hat Gutes mit uns vor. Haben wir vorhin auch gesungen in einem Lied. Zeige mir den Weg. Es ist einfach, ich denke einfach, für mich ist, meine Meinung ist nicht die Wahrheit. Nochmal ein harter Satz. Und eure Meinung ist auch nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist eine Person und keine Meinung. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn wir praktisch die Wahrheit, der Wahrheit folgen, der Wahrheit gehorsam leisten, dann sind wir auf dem Weg und dann haben wir auch das Leben. Und das ist einfach wichtig. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Und er sagt auch, wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Also Jesus und die Wahrheit ist eigentlich eins. Und als ich das mal verstanden habe, ist das für mich einfach auch immer wichtig, zu schauen, wo ist Lüge und wo ist Wahrheit. Und um eine Entscheidung zu treffen, musst du also zwei Möglichkeiten haben. Wenn du nur eine Meinung hast, dann kannst du nicht unterscheiden. Nicht? Und das ist, wir sollen die Wahrheit lieben. Und wisst ihr, in der heutigen Zeit, wenn man da reinschaut, da merkst du, dass die Wahrheit verdreht wird in Lüge. Und dann merkst du auch, dass es nicht mehr die Menschen sind, sondern dass diese Menschen Gehorsam leisten, diesen Geistern, die sie bekommen haben. Und deshalb haben wir es auch nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Und wir sollen uns an Jesus halten, weil er ist unser Hirte und er bringt uns auch sicher durch. Ja, ich denke, so möchte ich einfach ermutigen. Ich bin damals auf die Knie und habe Gott gesagt, was bei mir nicht stimmt. Und seit, das ist schon lange her, seitdem habe ich Frieden. Und jetzt noch einen Satz habe ich vergessen. Nachdem ich von diesem Pastor praktisch verlassen wurde oder er die Sache rückgängig gemacht hat, habe ich jetzt 30 Jahre später ein Ehepaar getroffen auf einer Konferenz. Die waren auch Hauskreisleiter damals. Und da habe ich gesagt, na, wie geht's euch? Und so, und so, ja, gut und so. Aber wir sind nicht mehr in der Gemeinde. Und dann hat er gesagt, weißt du, ca. 1200, wir sind weggegangen aus einem Grund, wir hatten den Eindruck, es ist nicht mehr Gottes Gemeinde, sondern es ist ein Pastor seine Gemeinde. Und da könnt ihr sehen, wenn wir ungehorsam sind, geht es eine Tür auf und da kommt ein Geist der Spaltung hinein. Und dieses Prinzip könnt ihr verfolgen in der ganzen Kirchengeschichte. Was haben sie gemacht im Ablasshandel? Sie haben die Gnade, Vergebung verkauft für Geld. Und so ist das. So geht es immer weiter, praktisch, wenn wir praktisch die Türen öffnen, da kommt Spaltung hinein. Und das Problem liegt bei uns selbst, nicht bei den anderen. Und das habe ich gelernt und deshalb immer nah zum Hirten. Und das ist eigentlich auch so, auch in den Zen-Schreiben habe ich das gelernt. Bei Sartes, da heißt, du bist tot. Und da heißt aber es sind einige da, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Und die sind es wert, die werden mit mir einhergehen. Und deshalb ist es einfach wichtig, schau darauf, dass du ein sauberes Kleid anhast und dass es gewaschen ist im Blut von Jesus. Weil wir können es nicht sauber kriegen, er macht's. Und wir sind nicht die Alleskönner, sondern es entscheidet sich nur, sind wir gehorsam, gehorchen wir ihm oder gehorchen wir der Lüge. Also Amen. Amen. Oder willst du noch ein Schlusswort reden?
Vielen Dank, Hans. Ich wünsche euch gesegnete Woche. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und Shalom.